Ja, guten Morgen. Schön Sie, schön euch zu sehen. Ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte danken für diesen alten Text, für diesen bekannten Text, schwierigen Text. Ich möchte danken, dass in diesem Text aber auch ganz viel drinsteckt über deine Augen, wie du die Welt siehst. Und möchte dich bitten, dass die Worte der Predigt dazu dienen, dass du bei uns ankommst. Möchte dich bitten, dass du jeden individuell so ansprichst, wie er es braucht. Amen. Danke, Martin. Ja, wir kommen heute zur letzten Predigt in unserer kleinen Adventsserie Die Mütter Jesu. Und es geht in dieser Serie um die Frauen, die in der Vorfahrenliste von Jesus auftauchen. Das Matthäus-Evangelium beginnt nicht mit der Geburt Jesu, sondern mit einer Aufzählung von Vorfahren. Und das war damals eben sehr ungewöhnlich. Neben den vielen Männern werden auch einige Frauen genannt. Sozusagen die Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßmütter. Und heute zum Abschluss der Serie werfen wir eben einen Blick auf die eigentliche Mutter, auf Maria, wahrscheinlich auch die bekannteste Frau in dieser Liste. Und wir schauen dabei in diesen Text, den wir gerade gehört haben. Ein Text, in dem dieser jungen Frau, sie war Teenagerin, von einem Engel angekündigt wird, dass sie ein Kind bekommen würde. Völlig überraschend. Und deshalb natürlich auch spannend, wie sie wohl darauf reagieren würde, auf diese Ankündigung. Und so möchte ich auch ein bisschen die Predigt gliedern. Zunächst schauen wir uns das überraschende Weihnachtsgeschenk an, was Maria da angekündigt wird. Und in einem zweiten Gedanken soll es dann um die Reaktion von Maria gehen und auch um die Frage, okay, was können wir vielleicht auch für uns aus dieser Reaktion von Maria mitnehmen? Also erstens die Weihnachtsüberraschung. Was kommt da auf Maria und auf uns zu? Auf wen oder was warten wir da eigentlich? Die kurze Antwort lautet, es geht um einen Gott, der sich mit Menschen identifiziert, die Brüche im Leben kennen. Ein Gott, der sich mit den Menschen identifiziert, die Brüche in ihrem Leben haben. Vielleicht habt ihr den Text gerade mit einer guten Portion Skepsis verfolgt. Dass da so ein Engel vorkommt, das ist ja schon recht ungewöhnlich für uns und passt auch nicht so richtig in unsere Erfahrungswelt. Aber bevor ich dann nachher ein paar Gedanken auch zu dieser gesunden Skepsis verlieren möchte, werfen wir mal zunächst einen Blick darauf, was der Engel hier konkret ankündigt. Ich gehe davon aus, viele von uns haben den Text schon mehr als einmal gehört, mehr als einmal gelesen. Man liest ihn vielleicht auch nur noch schnell runter. Aber schauen wir noch mal genauer hin, wie der Engel denjenigen bezeichnet, der da in Marias Bauch heranwachsen soll. In Vers 32 wird gesagt, dass der, der durch Maria geboren wird, Sohn des Höchsten genannt wird. Ja, was nichts anderes bedeutet als Sohn Gottes, wie es dann auch in Vers 35 explizit steht. Das ist eine sehr steile Formulierung, Sohn Gottes. Manch einer denkt jetzt vielleicht, naja, sind wir nicht alle in gewissem Sinne auch Kinder Gottes, Tochter Gottes, Sohn Gottes. Das ist wirklich so speziell hier. Dann Vers 33 wird gesagt, dass er für immer als König herrschen wird. Es wird dann sogar noch mit einem Nachsatz betont, seine Herrschaft wird niemals aufhören. Also es geht um einen, der tatsächlich ewig regiert. Ich würde sagen, das ist schon ein bisschen spezieller. Sind wir vielleicht froh, dass die Herrscher, die wir kennen, nicht ewig regieren. Und dann wird in Vers 35 gesagt, dass Gottes Geist auf Maria kommen wird, sodass sie wundersam schwanger werden wird. Wörtlich, die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir vollbringen. Also in anderen Worten, im Entstehungsprozess Jesu ist irgendwie Gott beteiligt, irgendwie involviert, sodass dieses Kind, Zitat, heilig sein wird. Und ich habe so gedacht, das sind alles irgendwie sehr große, sehr spezielle Worte. Teils auch fremde Worte vielleicht für den einen oder anderen. Und dann bringt ein weiterer Satz diese Beschreibung eigentlich nochmal in so eine ganz andere Dimension. Und zwar besucht Maria ja kurz nach dieser sonderbaren Ankündigung ihre Verwandte Elisabeth. Und Elisabeth sagt dann noch einen ganz schön schrägen Satz. Und zwar in Vers 43, wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Die Mutter meines Herrn. Maria war doch eigentlich noch gar nicht richtig Mutter, oder? Okay, eine beginnende Mutter, die Mutter eines Ungeborenen, aber Mutter meines Herrn, wie kann denn ein Ungeborenes bitte der Herr von Elisabeth sein? Und hier muss uns klar sein, Elisabeth meint jetzt natürlich nicht irgendein Herr, irgendeinen netten Typ von nebenan, sondern sie meint denjenigen, der ihr in ihrem Leben übergeordnet ist, quasi ihr Lebenschef. In ihrem jüdischen Glauben eben Gott selbst. Das heißt, Elisabeth, irgendwie beeinflusst vom Heiligen Geist, so wird es zumindest in Vers 41 gesagt, sieht in dem, der da geboren werden soll, Gott selbst. Dieses Ungeborene ist mein Herr, Jahwe selbst. Und damit haben wir hier in diesen Zeilen, die man so schnell runterliest, die man oft gehört hat, natürlich ganz starke Aussagen, die nicht nur heute, sondern bereits damals absolut abgefahren waren. Dass Gott ein Ungeborenes werden würde, das war für einen Juden und auch in den Kulturen drumherum nicht vorstellbar. Ein Gott, der so klein und unbedeutend wird, dieser Gedanke war schlussendlich Blasphemie, Gotteslästerung. Absolut undenkbar. Die Kategorien, die man für Gott hatte, waren eher große Kategorien wie ewig, unergründlich, mächtig, heilig, unverletzlich. Und jetzt lesen wir hier davon, dass dieser Gott Mensch wird. Und zwar nicht irgendwie erwachsener, erhabener König, sondern erstmal Kind, sogar Ungeborenes. Der Ewige begrenzt sich in einen Mutterleib. Der Unergründliche wird anfassbar. Der Mächtige wird hilflos. Der Heilige, der ganz andere, wird einer von uns. Der über allem Seiende wird verletzlich. Anders formuliert, das absolut Unmögliche und das absolut Undenkbare wird plötzlich Realität. Das heißt, wenn wir uns mit dem Ursprung von Weihnachten beschäftigen, dann geht es tatsächlich nicht um irgendetwas Gewöhnliches, Bekanntes, irgendwie direkt Nachvollziehbares, sondern es geht tatsächlich um etwas Außergewöhnliches. Etwas eigentlich Undenkbares. Etwas, was unsere Kategorien wirklich durchbricht. Was ich jedoch gleichzeitig in unsere verständlichen Kategorien hinein übersetzen will. Was irgendwie ein Stückchen greifbarer werden will, was uns nahe kommen will. Also der Ursprung von Weihnachten ist kein Mann mit rotem Mantel und weißem Bart. Das steht ihm klar, der hier heute Morgen sitzt. Aber es ist auch kein nettes Geschichtchen von einem Kind, das eine Familie glücklich macht und noch ein paar arme, einfache Hirten dazu, weil es in dieser besonderen Nacht irgendwie nett lächelt. Das ist nicht der Kern von Weihnachten, sondern es ist der Bericht oder von mir aus auch die Geschichte von dem ewigen Gott, der schon immer war und immer sein wird, der von Elisabeth als mein Herr wahrgenommen wird, mein Gott. Dieser Gott, der sich in unsere menschlichen Kategorien begrenzt und als Kind auf die Welt kommt. Das steckt in diesem Weihnachtsgeschenk drin. Der Gott des Universums, der Unfassbare, der steckt drin. Und dieser Gott identifiziert sich jetzt mit den Menschen, die Brüche in ihrem Leben haben, die heftige Spannungen im Leben kennen und die Gebrochenheit sehr gut verstehen. Maria war eine Person, die diese Spannung im Leben sehr gut kannte. Sie war eine einfache, gewöhnliche Frau. Und das Leben damals als einfache, gewöhnliche, junge Frau war nicht einfach. Das war mit vielen Herausforderungen verbunden. Und Elisabeth sagt deswegen auch hier zu Maria, gesegnet bist du unter allen Frauen. Vielleicht etwas verständlicher ausgedrückt, dir wird etwas wahnsinnig Gutes hier getan. Du hast mal richtig Grund, dich zu freuen. Und im Text heißt dann ja auch noch, dass das Kind im Bauch von Elisabeth vor Freude gehüpft sein soll. Warum diese Freude? Worin besteht dieses Segensreiche? Wenn wir die Weihnachtsgeschichte glauben, wenn es für uns eine Realität ist, dass der Gott des Universums im Bauch eines Teenagers zur Welt kommt und damit in unsere normale Lebenswelt hineinkommt, dann muss uns klar sein, dass unser Leben immer auch auf Wegen läuft, die anders sind als das, was wir sehen. Wenn sich unser Christsein nicht auf ein paar inspirierende Ideen stützt oder auf ein paar Gefühle, die mal so sind und mal so, sondern auf diese biblischen Berichte, dann hat das Auswirkungen, die unserem Leben immer auch eine völlig andere Bedeutung geben. Eine völlig andere Bedeutung. Denn dann gilt uns erstens eine göttliche Wertschätzung, so wie Gott Maria wertgeschätzt hat. Dann besitzen wir zweitens so etwas wie eine Brille der Annahme für Menschen, die uns nicht passen. Und drittens, dann dürfen wir wissen, dass unsere Brüche im Leben festgehalten sind. Ich möchte ein paar Gedanken zu diesen drei Sätzen sagen. Also erstens, in diesem ultimativen Weihnachtsgeschenk steckt eine göttliche Wertschätzung für uns. Eine göttliche Wertschätzung. Nun, Maria ist in der Weltgeschichte zu einer sehr populären Person geworden. Wahrscheinlich ist sie bekannter als die meisten anderen biblischen Personen und ihre Bedeutung in der katholischen Frömmigkeitstradition ist nach wie vor ungebrochen. Sie wurde wirklich unzählige Male besungen, gemalt, sie wird verehrt. Man könnte sagen, sie ist wirklich in vielfacher Hinsicht zu einer Art Ikone geworden. Doch damals, als dieser Text geschrieben wurde, herrschte eine Gesellschaft vor, in der Frauen nicht in die Mitte der Gesellschaft gehörten, geschweige denn an die Spitze. Vor Gericht hatten ihre Aussagen kein Gewicht, in öffentlichen Diskussionen wurden sie nicht gehört und auch im religiös-jüdischen Bereich waren sie niemals Verantwortungsträgerinnen. Also mit Maria hat sich Gott nicht, wie gesellschaftlich erwartet, eine wohlhabende Familie aus der Hauptstadt mit vielen wichtigen Connections ausgesucht, sondern eine junge, unbedeutende Frau vom Land. Und das ging eigentlich gar nicht. Für die Erstleser war das fast schon lächerlich. Und interessanterweise finden wir ein ganz ähnliches Schema auch bei der Auferstehung Jesu. Auch da zeigt er sich zuerst einer Frau, nämlich Maria Magdalena. Eine Person, die unter schwer einzuordnenden Problemen gelitten hat und natürlich auch dadurch ihre Schwierigkeiten in der Gesellschaft hatte. Auch sie war nicht anerkannt. Auch sie war sogar vielleicht noch unbedeutender als diese junge Maria. Gott sucht sich Frauen aus, die sich damals keiner freiwillig ausgesucht hätte, wenn er den ewigen König hätte präsentieren wollen. Gott sucht sich nicht das Edle, das besonders Fromme, das Erfolgreiche, das Starke aus, sondern er sucht sich Frauen aus, die gesellschaftlich wenig anerkannt waren. Und darin steckt natürlich ein sehr wichtiger Gedanke auch für uns. Wenn jemand von uns so Gedanken hat wie, ich hätte was anderes in meinem Leben machen müssen. Ja, mit diesem Bruch in meinem Leben oder diesem Bruch in meiner Karriere wird es nicht gut. Oder ich müsste anders sein. So wie ich bin, passe ich einfach nicht. Oder mich will niemand als Partnerin und Partner, als Angestellter, Angestellte. An mir muss irgendwas falsch sein. Vielleicht kennst du solche Gedanken. Und wenn jemand solche Gedanken hat, eine der Weihnachtsbotschaften lautet, diese Aussagen stimmen so nicht einfach. Wir sind zwar Teil unserer, ich sag's mal so, teilweise verkorksten Gesellschaft. Wir kennen die Erwartungen um uns herum, ist nicht wegzudiskutieren. Die sind da, manchmal auch erdrückend da. Aber gleichzeitig gilt auch immer diese andere Wahrheit. Wenn die Weihnachtsgeschichte Realität ist, dann gilt immer auch diese andere Wahrheit. Nämlich, wenn Jesus Christus sich Maria ausgesucht hat, dann ist er anders als die Menschen um uns herum. Dann ist er anders als die Menschen um uns herum. Dann sieht er auch dich mit größter Wertschätzung an. Dann kann er auch mit dir, der du dich vielleicht eher als unscheinbar, durchschnittlich, vielleicht sogar als unwichtig empfindest, das teilweise auch von anderen gesagt bekommst, dann kann und will er auch mit dir etwas bewirken. Das zeigt er ganz deutlich an vielen Stellen, besonders auch durch Maria. Das ist eine göttliche Wertschätzung. Vielleicht denkt jetzt der ein oder andere, das ist ja schön und gut, aber das ist mir zu passiv. Ich möchte gerne was Aktives. Hier ist ein weiterer Aspekt. Wenn die Weihnachtsgeschichte Realität ist, dann steckt darin auch eine Art Brille der Annahme für Menschen, die uns nicht passen. Eine Brille der Annahme für Menschen, die uns nicht passen. Die damalige Gesellschaft, die ich gerade ganz kurz skizziert habe, die kritisieren wir ja gerne aus unserer heutigen Perspektive. Rückständig, überholt, ja, ganz schlimmes Frauen- und Menschenbild. Im Vergleich dazu haben wir doch eine fortschrittliche und eine viel bessere Gesellschaft. Und meistens halten wir uns ja auch eher so für die Guten, für die Aufgeklärten, auch für die Toleranten. Doch ich würde sagen, jeder von uns, und haben wir noch so einen verbindenden Charakter und sind wir noch so offen für andere Menschen, ich glaube, wir alle kennen Menschen, denen wir nicht vertrauen. Menschen, denen wir nicht vertrauen. Oder besser gesagt, wir kennen diese Menschen eigentlich nicht, weil wir nichts mit ihnen zu tun haben wollen. Mit ihnen nicht gesehen werden wollen oder auch mit ihnen nicht in Verbindung gebracht werden wollen. Ich meine, wir hassen natürlich niemanden, aber was denken wir denn über die Menschen hassen und die Ausgrenzung verbreiten? Was denken wir über die, deren politischen Ansichten wir für völlig daneben halten? Wie gehen wir mit den Menschen um, die anders glauben, die andere Werte haben, die andere Lebensentwürfe haben, deren Entscheidungen wir nicht nachvollziehen können? Wer auch immer uns beim Nachdenken in den Sinn kommt, wenn die Weihnachtsgeschichte für uns Realität ist, dann ist der Gott Grundlage unseres Lebens, der einen Blick für Menschen hatte, die nicht anerkannt waren und denen man nicht vertraut hat. Es geht los bei Maria, aber das setzt sich wirklich auch im Leben von Jesu fort, dass er immer wieder Konventionen durchbricht an allen Fronten, an wirklich allen Fronten. Er ist ein Freund von Prostituierten und von Menschen, die ihr Leben so gar nicht auf die Reihe kriegen und verstört damit die einen. Plötzlich ist er der Freund von einem Oberkapitalisten schlechthin und das stößt wieder die anderen vor den Kopf. Die einfachsten Fischer sind seine Vertrauten und genauso auch einer der einflussreichsten Professoren. Also man kann Jesus nicht einfach auf eine bestimmte Seite ziehen. Und ich schäme mich manchmal für Christen, wie sie Jesus auf ihre Seite ziehen. Ich sage es ganz ehrlich. Nein, Jesus hinterfragt auch unsere Einteilung in richtig und falsch. In richtig und falsch. In liebenswürdig und bitte zu ignorieren. Und der Kolumnist Harald Martenstein hat vor einigen Jahren im Zeitmagazin eine Kolumne geschrieben, die ganz gut in diesen Gedankengang passt. Und zwar schreibt er da über die vielen Facetten von Hass. Ich habe euch das Zitat mitgebracht, einen Ausschnitt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man Hass nicht mit Gegenhass austreiben kann und auch nicht mit Aufklärung oder allein mit Sozialpädagogik. Wer hasst, ist nicht in der Stimmung, sich erklären zu lassen, dass er falsch denkt. Die von vielen belächelte, scheinbar naive Idee des Christentums, dem Hass mit Liebe zu begegnen, kommt mir da vergleichsweise rational vor. Man muss diesen Leuten zeigen, dass sie für die anderen trotz allem kein Dreck sind. Das wäre schon mal ein Anfang. Wer Mitmenschen nicht mehr als Mitmenschen erkennt, ist immer gefährlich, auch wenn er mit leiser Stimme spricht. Martenstein hat es nicht für die aktuelle Situation geschrieben, aber ich finde, es passt sehr gut da rein. Ich denke, Jesu Perspektive ist wirklich super herausfordernd für jeden von uns, aber auch absolut attraktiv. Er setzt uns immer wieder diese Brille der Nächstenliebe auf und sogar die Brille der Feindesliebe. Ja, er fordert uns auf, einen erneuten Blick auf die Menschen zu werfen, immer und immer wieder. Einen tieferen Blick zu wagen und immer wieder eine neue Chance zu geben. Auch der Ablehnung und dem Hass nicht mit Gegenablehnung und Gegenhass zu begegnen. Wirklich eine große Herausforderung, auch in unserer aktuellen Gesellschaftssituation. Also mit Weihnachten kam der in unsere Welt, der uns miteinander verbinden möchte. Der uns mit göttlicher Wertschätzung begegnet und uns damit auch einen liebevollen Blick auf Menschen gibt, die wir eigentlich ablehnen wollen. Und drittens noch, wenn wir auf die Weihnachtsgeschichte vertrauen, dann dürfen wir wissen, dass unsere Brüche im Leben festgehalten werden. Um seine größte Mission zu vollbringen, um sein Anliegen umzusetzen, uns Menschen neu zu gewinnen, begrenzt sich Gott nicht nur auf ein Kleinkind, sondern er erlebt auch später viele Brüche in seinem Leben. Ja, noch als Kind erlebt Jesus Verfolgung, und Hass. Er muss raus aus seinem Heimatland. Er wird zu einem Vertriebenen. Es wird nach ihm gesucht. Später erlebt er sehr viel Zweifel an seiner Person. Er erlebt Ablehnung bis hin zu offensiver Anfeindung. Seine Vertrauten verlassen ihn. Menschen, denen er viel Gutes getan hat, die sich dann enttäuscht von ihm abwenden. Menschen, die ihn verleumden. Menschen, die falsche Aussagen über ihn machen. Jesus lebt ein hingebungsvolles Leben für andere, das am Ende mit Gewalt, mit Einsamkeit und mit Tod belohnt wird. Ein zerbrochener Gott an einem der grausamsten Todesinstrumente der damaligen Zeit. Also in anderen Worten, Gott hat an Weihnachten angefangen und dann durch Jesu Leben hindurch gezeigt, dass er sich mit Menschen identifiziert, die Brüche in ihrem Leben kennen, weil er sie selbst kennt. Kleine Brüche, vielleicht Karrierebrüche, die uns den Schlaf rauben, aber auch extrem schmerzhafte Brüche, die uns immer wieder den Gedanken ins Herz drücken wollen, wenn Gott es zulässt, wie kann er es gut mit mir meinen? Ich denke, Weihnachten ist die Erinnerung, wenn sich Gott ausgerechnet diesen Lebensweg ausgesucht hat, dann muss er es gut mit uns meinen. Dann können wir ihm nicht egal sein, alles andere würde keinen Sinn machen. Ja, Gott hätte diesen Weg ja nicht gehen müssen. Er hatte freie Auswahl. Also wenn wir egal sind, dann ergibt Weihnachten schlichtweg keinen Sinn. Aber Maria wird angekündigt, es wird Weihnachten. Und traditionelle Weihnachtslieder sind ja eine Form, um uns dieser Botschaft von Weihnachten zu nähern. Wir haben am Anfang das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen, was wohl so das bekannteste und auch erfolgreichste Weihnachtslied ist, in mehrere hundert Sprachen übersetzt, sogar als immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt. Es wurde von dem Salzburger Pfarrer Josef Mohr geschrieben und die Melodie kommt von seinem Kantor Franz Gruber. Und es gibt über diese Entstehung dieses Liedes ein ganz interessantes Buch von Titus Müller. Er hat so aus den historischen Fakten eine Erzählung geschrieben und der Titel ist Stille Nacht, 2015 erschienen im Adeo Verlag. Und auf knapp 160 Seiten ist sehr treffend auf den Punkt gebracht, dass Weihnachten von einem Gott zeugt, für den Brüche im Leben nicht disqualifizieren, sondern im Gegenteil, die ihn geradezu anziehen. Spannendes Buch, ich würde es euch gerne komplett vorlesen. Wird ein bisschen viel Sitzfleisch, glaube ich, heute Morgen bedeuten. Deswegen, er erzählt von einer Frau, die sich so von ihrem arbeitssüchtigen Mann ignoriert fühlt und dann auch romantisches Interesse an einem Pfarrer entwickelt. Dann von diesem Mann, der seit Jahren mit seiner Affäre ein Kind hat, von dem seine Frau nichts weiß. Und von dieser Geliebten, die endlich nicht mehr Geheimnis sein will. Ganz spannend beschrieben, diese einzelnen Brüche. Und am Ende der Erzählung kommen alle diese Personen an Heiligabend in die Kirche. Bei der Erstaufführung dieses Liedes 1818 in Oberndorf bei Salzburg, wo dann Josef Mohr sich eben traut, zusammen mit seinem Kantor ein sehr ungewöhnliches Weihnachtslied für die damalige Zeit zu singen und dann auch noch mit einer Gitarre, was damals verpönt war. Es gab übrigens mehrere Anklagen auch an ihn, dass er ja zu gesellig wäre und dass er zu viel laxe Lieder spielen würde und überhaupt mit Gitarre. Also er war in der Kirche nicht unbedingt der anerkannteste Pfarrer. Es ist ein Lied, in dem die Sehnsucht nach heiler Familie ausgedrückt wird. Und die Sehnsucht nach Rettung aus den vielen Lebensdramen. Josef Mohr hat viele Lebensdramen mitgekriegt. Er hat in einem Salzburger Land, wo viele Flussschiffer unterwegs waren, die waren viel arbeiten. Es gab viele zerrüttete Familien. Und in diese Familien schreibt er dieses Lied, oder für diese Familien schreibt er dieses Lied, die Botschaft von Gottes Gnade. Die Botschaft von Gottes Gnade, das kommt mehrfach vor in diesem Lied. Dass Weihnachten eben nicht nur heimelige Familie bedeutet, sondern weil Gott sich in so eine kleine Familie hineingeboren hat, er sich auch an unsere Seite stellt, in unsere zum Teil zerrütteten Familien. Dass er sich mitten in unsere Brüche hineinbegibt, in unsere Ausweglosigkeiten hinein, und auch in unsere Sehnsucht nach heimeliger Familie. Und das Lied hat im Original 6 Strophen. Ich möchte uns die ersten 4 nochmal vorlesen. 2 davon haben wir gesungen. Die sind bekannt. Es sind nur 3 davon eigentlich so wirklich angekommen in den Volksliedern, weil die anderen ein bisschen theologischer aufgeladen sind. Da konnte man nicht so viel mit anfangen. Stille Nacht, heilige Nacht. Alles schläft, einsam wacht. Nur das traute, heilige Paar. Holder Knab im lockigen Haar. Schlafe in himmlischer Ruhe, schlafe in himmlischer Ruhe. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, oh, wie lacht lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund, Jesus in deiner Geburt, Jesus in deiner Geburt. Stille Nacht, heilige Nacht, die der Welt Heil gebracht, aus des Himmels goldenen Höhen uns der Gnaden Fülle lässt sehen, Jesum in Menschengestalt, Jesum in Menschengestalt. Stille Nacht, heilige Nacht, wo sich heut alle Macht väterlicher Liebe ergoss und als Bruder huldvoll umschloss, Jesus die Völker der Welt, Jesus die Völker der Welt. Auch wenn es alles deutsch ist und nicht jedermanns Geschmack, in der Erzählung von Titus Müller finden im Anschluss an die Erstaufführung dieses Liedes tatsächlich Begegnungen zwischen diesen zerbrochenen Hauptpersonen statt. Durch die Weihnachtsbotschaft wurde der Mut gefunden, ehrlich zu werden. Ehrlich zu werden. Zuallererst vor sich selbst und dann auch vor dem anderen. Das waren keine einfachen Begegnungen. Das waren schmerzhafte Begegnungen. Aber es waren sehr wichtige und sehr heilsame Begegnungen, um von neuen, unnötigen Brüchen zu bewahren. Also diese Weihnachtsbotschaft hat eine Hoffnung auf Neuanfang geweckt. Also ich lege euch wirklich dieses Buch ans Herzen, Stille Nacht von Titus Müller. Ich finde, das eine sehr gute Art zu schreiben und es dann auf den Punkt zu bringen. Die Personen werden berührt und sie haben sich tatsächlich bewegen lassen. Und das bringt mich jetzt zum zweiten Teil der Predigt. Deutlich kürzer, und zwar zu der Frage, wie können wir auf die Weihnachtsbotschaft jetzt reagieren? Und ich glaube, Marias Reaktion auf die Ankündigung des Engels können uns da ein paar interessante Aspekte liefern. Nämlich Maria hatte einen gesunden Zweifel. Sie besuchte eine Freundin und sie entschied sich, Gott zu vertrauen. Der erste Aspekt, Maria hatte einen gesunden Zweifel. Ich denke, dass viele von uns sehr schnell dabei sind, so in diesen Text hineinzulesen, dass die Personen damals sehr leichtgläubiger waren als wir heute. Wenn wir Engel lesen, haben wir sofort so dieses Genre ausgedachtes Kindervorlesebuch im Kopf. Damals waren die Leute halt etwas naiv und da war es natürlich leicht, Maria so nachträglich auch was Übernatürliches so unterzujubeln. Und es war ja klar, dass das die Leute damals erstmal geglaubt haben. Aber es ist sehr interessant, dass in unserem Text ein Wort drin steht, das nicht notwendigerweise da stehen müsste. Und zwar redet dieser Engel in Vers 28, wie auch immer ausgesehen haben mag, und dann in Vers 29 steht, dass Maria erstmal über das, was sie da erlebte, nachdachte. Sie erschrak über diese Worte und sie reagierte dann erst gar nicht darauf, sondern sie dachte nach. In unserer Übersetzung, sie fragte sich, was hat dieser Gruß zu bedeuten? Und im griechischen Urtext steht da ein ungewöhnlich starkes Wort für Nachdenken. Sich etwas gründlich überlegen, abwägen. Auch sich besprechen wird auch für Diskussionen verwendet. Und damit wird natürlich ausgedrückt, dass Maria an dieser Stelle ziemlich perplex war und sie das erstmal sortieren musste. Das heißt, es geht hier nicht um eine einfach gestrickte Geschichte im Sinne von, da kommt ein Engel und Maria, ah ja, ist klar, hier bin deine Dienerin. Ist auch nicht so, Maria erschrak und sofort fing sie an, mit dem Engel zu reden, ist ja völlig klar. Nein, sie ist erstmal bei sich und hinterfragt, was da gerade passiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich sehr ähnliche Dinge gefragt hat, wie wir das tun würden. Geht's mir gut? Bin ich wach? Ist meine Stirn vielleicht heiß? Habe ich Fieberfantasien? Hat mir vielleicht jemand einen Haschkeks untergejubelt? Sie setzt sich damit auseinander und dieser Begriff passt auch sehr gut in die damalige Zeit. Denn es waren damals Weltanschauungen vorherrschend, die sich im Kommen Gottes in unsere Welt, also im Körperlichwerden, absolut nicht vorstellen konnten. Das passte nicht in die Denkkategorien der damaligen Leute, absolut nicht. Ich hatte es am Anfang schon angedeutet. Das griechische Gedankengut hatte die Tendenz, Körperlichkeit als etwas Schlechtes zu sehen. Ja, Geist, Intellekt, Diskussion, das war sozusagen die hohe Kunst. Aber das physische, körperliche, das war fast schon wertlos. Also, dass ein Gott einen menschlichen Körper einnehmen würde, das passte nicht. Für ein bisschen Sex, okay, davon kann man durchaus lesen, auch in der griechischen Mythologie. Da hat ein Gott schon mal Menschengestalt angenommen, ja, um sich die hübschen Frauen zu schnappen. Aber als Kleinkind auf diese Welt kommen und das Leben, das niedere Leben eines Menschen zu leben, das war völlig undenkbar. Und auch in den östlichen Religionen gab es eine Zweiteilung in der Welt, die auch nicht so einfach überwunden werden konnte. Oft waren es Priester und Schamanen, die durch Rituale Kontakt zu Göttern suchten. Die Könige waren, oder die chinesischen Könige waren ein Stück weit auch die am nächsten an den Göttern dran waren. Aber die Vorstellung, dass Götter Menschen würden, das war eine absolut groteske Vorstellung. Und auch im jüdischen Glauben war es undenkbar. Man sollte sich von Gott kein Bild machen. Sein Name wurde noch nicht mal ausgesprochen. Und dass Gott in Fleisch und Blut geboren würde, das war schlicht und einfach auch im jüdischen Glauben absolut absurd. Also was Maria da hörte, muss auch für sie und die ersten Leser dieses Textes absolut unmöglich geklungen haben. Absolut bescheuert. Das heißt, wenn wir das alles einfach abtun mit, die waren damals halt etwas leichtgläubig, dann denken wir definitiv zu kurz, weil dann nehmen wir das, was wir über den damaligen Kontext wissen, schlussendlich selber nicht so ganz ernst. Maria setzt sich hier wirklich damit auseinander und in Vers 34 hinterfragt sie dann auch nochmal den Engel, wie zum Geier soll das möglich sein? Wie soll das möglich sein? Also ich denke, wir können hier tatsächlich etwas von Maria lernen. Wenn wir Interesse daran haben, dass diese Weihnachtsbotschaft auch uns trifft und nachhaltig bewegt, nicht nur eine Geschichte bleibt, die wir jedes Jahr halt irgendwie ganz nett finden und die traditionell dazugehört, dann müssen wir uns auch damit gedanklich auseinandersetzen und nachfragen und nochmal nachlesen und wieder fragen und nochmal nachdenken. Uns wirklich tief damit beschäftigen. Eine zweite Reaktion von Maria. Maria besuchte eine Freundin. Vers 39 geht's los mit, bald danach machte sich Maria auf den Weg, so schnell sie konnte. Das ist das nächste Relevante. Aufbrechen, und zwar nicht in die Einsamkeit, sondern zu ihrer Verwandten. Und ich habe sie mal Freundin genannt, weil ich habe so den Eindruck, dass wir uns vor guten Freunden oft leichter öffnen als vor Verwandten. Maria brauchte diese vertraute Person. Sie brauchte ein Gegenüber, das ihr zuhörte und es bereit war, das Erlebte mit ihr durchzusprechen. Und wahrscheinlich kennen viele von uns dieses sehr bekannt gewordene Gedicht, dort ist es vorhin auch angedeutet, der Lobgesang von Maria, in dem sie dann das Erlebte reflektiert, in dem sie auch sehr dankbar ist für das, was sie erlebt und in einem Lied, in dem sie auch auf eine sehr interessante Weise die Bedeutung von Weihnachten für die ganze Welt deutlich macht. Das sogenannte Magnificat. Das Interessante ist, dass sie das nicht direkt nach der Ankündigung des Engels formuliert, sondern erst, nachdem sie mit Elisabeth gesprochen hatte. Und ich habe gedacht, das sind tatsächlich wichtige Schritte auch auf unseren eigenen individuellen Glaubenswegen. Ja, um christlichen Glauben zu finden, aber auch um diese Weihnachtsbotschaften neu für uns zu erfassen oder zu erleben. Fragen zu stellen, Worte für das zu finden, was wir sehen und noch nicht verstehen und uns eben mit anderen auch auszutauschen. Uns wirklich mit anderen auszutauschen über die Fragen, die bei uns hochkommen. Und ich will euch wirklich ermutigen, das zu machen, auch in Bezug auf die Weihnachtsgeschichte. Vielleicht ist es für dich gar nicht alles so klar. Wir haben nachher auch nach dem Gottesdienst ein Gesprächs- und Gebetsangebot hinten am Tisch. Und wenn du Fragen hast und dich mit jemandem austauschen möchtest, wenn du dir wünschst, dass dir jemand hilft, vielleicht auch eigenes Erlebtes einzuordnen, mit dir oder auch für dich zu beten, dann ist es wirklich eine gute Möglichkeit. So ein Maria-Schritt. Oder aber du nutzt vielleicht auch die Kleingruppen, die es hier in unserer Gemeinde gibt, um so deine Fragen auf den Tisch zu legen. Oder du tauschst dich mal mit einer Freundin aus, mit einem Freund, auch wenn Glaube vielleicht bisher gar nicht so Gespräch war, vielleicht deinem Freund oder deiner Freundin auch gar nicht glaubt. Einfach mal deine Gedanken auszudrücken, deine Gefühle auszudrücken und zu sagen, hey, was denkst du eigentlich dazu? Das ist ein typischer Maria-Schritt. Also für Maria war diese Sache so wichtig, dass sie das nicht mit sich allein ausgemacht hat, sondern sie hatte Elisabeth. Und dann noch als letzte Reaktion, nicht weniger wichtig für uns, wenn wir uns mit Gott auseinandersetzen. Maria traf die Entscheidung, dass Gott mit ihr machen darf, was er möchte. Sie entschied sich dafür, Gott über ihr Leben tatsächlich entscheiden zu lassen. In Vers 38 sagt Maria: Ich diene dem Herrn, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Und wörtlich steht da: Ich bin die Magd, die Sklavin, die Dienerin des Herrn. Und Maria hat hier so die Funktion einer Angestellten im antiken Haus vor Augen. Ja, die Hauseltern sagten, was die Magd zu tun hatte, und die Magd führte es dann bereitwillig aus. So wollte sie sich in Bezug auf Gott sehen. Ihm so zur Verfügung stehen, so bereit sein, ihm zu vertrauen. Und mal ganz ehrlich, ist dieses Bild nicht eines, mit dem wir so unsere Schwierigkeiten haben? Das ist ja schon ein sehr krasses Bild und eigentlich widerstrebt uns das ja heute auch so in unserem Freiheits- und Unabhängigkeitsdenken. Wir würden vielleicht schon sagen, okay, mit Jesus unterwegs sein, das könne schon irgendwie gut sein. Und seine Liebe und seinen gnädigen Blick und seine tröstenden Worte, die können wir auch gut gebrauchen. Aber dass er etwas von uns will, da werden wir dann oft doch irgendwie schnell vorsichtig und skeptisch. Ich weiß nicht, welche Themen es bei dir sind, aber ich denke da an unseren Wohlstand, an unser Geld und Jesu Auftrag, Gottes Großzügigkeit wiederzuspiegeln. Oder ich denke an Vergebungsbereitschaft, an Jesu Worte, immer und immer wieder vergebungsbereit zu sein, 70 mal 7 mal. Ich denke an die Predigt letzter Woche, dass wir aufgefordert sind, andere und auch uns selbst nicht zu verurteilen. Ich denke an die Sorglosigkeit, die Jesus für uns möchte und zu der er uns immer wieder auffordert. Dieses Nicht-Wissen, was kommt und trotzdem ruhig bleiben, also ihm anvertrauen. Ich denke an unsere Beziehungen, an dieses große Gebot der Nächstenliebe. Oder auch an die Ehe als wertvoller Ort für Intimität, liebevolle Treue und Verantwortung füreinander. Maria sagt: Ich bin die Magd des Herrn. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Sie trifft diese willentliche Entscheidung, Gott wirklich als Gott, als Herrn anzuerkennen. Darauf zu vertrauen, dass das, was er an ihr und durch sie tun möchte, dass es wirklich gut ist. Und so sind auch wir eingeladen und aufgefordert, immer wieder eine Entscheidung zu treffen. Den Willen aufzubringen und zu sagen: Gott, hier bin ich. Ich vertraue dir und ich gebe mich dir hin. Ich teile mein Leben mit dir und ich will ein Leben führen, das dir Freude bereitet. Hilf mir, ein guter Diener, eine gute Dienerin zu sein. Wem unterstellen wir uns, wenn wir das tun? Wem vertrauen wir unser Leben an, wenn wir diese Entscheidung treffen? Dem Gott, der uns durch Tamar deutlich gemacht hat, dass er die verkorksten Familiensituationen für Gutes gebrauchen möchte. Dem Gott, der uns durch die Frau des Uriah, durch Bathseba und David gezeigt hat, dass seine Gnade sogar die tiefsten Abgründe unseres Herzens und Handelns überbrückt. Dem Gott, der uns vorletzte Woche durch Ruth aufgezeigt hat, dass Hoffnung da ist und dass er Wege hat, die wir nicht kennen. Und dem Gott, der uns heute durch Maria zeigt, dass er uns nicht aufgegeben hat, unsere Welt nicht aufgegeben hat, auch unsere Gesellschaft nicht aufgegeben hat, sondern hineinkommt und jeden von uns gebrauchen möchte, um seine Liebe zu verbreiten. Lass uns da wirklich dranbleiben und weiter darüber nachdenken, so wie Maria das gemacht hat. Sprechen wir mit Freunden darüber Und wenn wir wollen, entscheiden wir uns heute ganz neu, vielleicht auch zum ersten Mal, uns und unser Leben ihm wirklich anzuvertrauen. Warum? Darin steckt jede Menge Freude, denn er ist gekommen, um sich uns zu schenken. Amen.